Deutschlandfunk. Hintergrund.
Angst einjagen und abkassieren. Das kriminelle Geschäft mit Schockanrufen. Eine Sendung von Peggy Fiebig.
Folgendes Telefonat hat das Berliner Landeskriminalamt erst vor wenigen Wochen mitgeschnitten.
Hallo Mama, ich hatte einen ganz schrecklichen Autounfall. Ich habe meine Frau überfahren und sie ist jetzt tot. Ich bin bei der Polizei. Das kann ich nicht. Du musst bitte mit der Polizei sprechen, die müssen mir helfen.
Das Schluchzen dauert noch etwas an. Dann wird der Hörer weitergereicht.
Hallo, grüße Sie. Du Schreiber von der Kriminalpolizei. Mit wem spreche ich denn?
Die freundliche Stimme erfragt den vollen Namen und die genaue Adresse. Und sie weist darauf hin, dass nun eine Schweigepflicht besteht.
Also heißt das, bei Ihnen gilt die Schweigepflicht. Sie dürfen es keiner dritten Person sagen, was heute geschehen ist.
Ihre Tochter habe eine rote Ampel missachtet und eine Frau überfahren. Eine zweifache Mutter, die in der Folge verstorben sei. Der Tochter werde fahrlässige Tötung vorgeworfen, erklärt die vermeintliche Polizistin, und deshalb drohe eine Untersuchungshaft von 3 bis 6 Monaten. Die könne aber mit der Zahlung einer Kaution von 15.000 Euro vermieden werden. Hier wird die Angerufene skeptisch und fragt nach, offenbar etwas zu kritisch und zu viel, denn wenige Augenblicke später bricht die Aufzeichnung des Gesprächs ab. Die Anrufer haben aufgegeben. Die Polizei bezeichnet diese Betrugsmasche als Schockanrufe.
Der Schockanruf ist eine Variante des Enkeltricks,
erläutert der Berliner Kriminalbeamte Lothar Spielmann. Während aber beim klassischen Enkeltrick jemand anruft, sich als Enkel ausgibt und dann eine einmalige Gelegenheit zum Kauf beispielsweise einer Immobilie oder eines Autos anbietet, wird das Opfer beim Schockanruf durch eine schlechte Nachricht, meist einen Verkehrsunfall, in Panik versetzt. Und in dieser Situation glauben viele der meist älteren Angerufenen, dass sie am anderen Ende der Leitung tatsächlich den eigenen Sohn oder die eigene Tochter hören. Noch seriöser soll das Ganze dadurch wirken, dass sich zusätzlich ein vermeintlicher Rechtsanwalt oder ein Staatsanwalt einschaltet, manchmal sogar ein Richter. Im Wesentlichen laufe das immer nach demselben Muster ab, erklärt Lothar Spielmann.
Sie bekommen einen Anruf, eine Person, überwiegend eine Frau, gibt sich als völlig aufgelöst, hilflos, weinend am Telefon als Angehörige aus, lässt sich als Angehörige erraten und sagt: Mutti, ich habe einen Verkehrsunfall gehabt und ich habe jemanden getötet oder schwer verletzt. Aber, und jetzt kommt dann gleich die Rettung, ich habe hier einen Polizeibeamten oder einen Staatsanwalt und die wollen mir helfen und den gebe ich dir jetzt mal.
Dann übernehme dieser weitere Gesprächspartner das Telefonat mit dem Angebot, gegen Kaution kommt die Person frei, muss nicht in Untersuchungshaft.
Und in dieser Situation, dieser plötzliche Anruf, diese Schocksituation, deshalb auch Schockanruf, sind die Personen, die angerufen werden, dann wirklich total geschockt. Und deshalb kommt es dann eben leider auch dazu, dass viele auf diesen Trick reinfallen.
Die Masche funktioniert. Fast jede Woche geht mindestens ein entsprechender Fall durch die Medien.
Betrüger stehlen 81-jähriger Seniorin aus Schönebeck Geld.
Pforzheim. Unbekannte erbeuten mehrere tausend Euro.
Schockanruf in Bühl. Telefonbetrüger erbeuten 50.000 Euro.
Auch Familie Sträter aus Bonn bekam vor einigen Wochen einen solchen Anruf.
Fast ähnlich, die Grundstruktur genauso,
erzählt Burkhard Sträter. Der 72-jährige Rechtsanwalt hatte das Telefonat entgegengenommen. Ihm wurde erzählt, seine Tochter habe einen Unfall verursacht und dabei sei ein Kind zu Tode gekommen. Auch er hörte eine aufgelöste, weinende Frau am Telefon.
Man hat das Gefühl, tatsächlich mit der eigenen Tochter auch zu sprechen. Das ist natürlich so eine Mischung. Einmal die Schocksituation, die Wahrnehmung ist getrübt. In dem Zustand hat man dann Mühe, zwischen Fake und Realität zu unterscheiden.
Du kommst ja nicht darauf, sofort zu sagen bei so einem Anruf, hören Sie, das ist ein Fake, jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe, sondern das, weil es auch so glaubhaft und authentisch rüberkommt, dann denkst du, ja klar, das kann ja auch passieren. Das ist ja nicht so, dass es nicht passieren kann,
sagt Ehefrau Friederike Sträter. Auch den Sträters wurde nun also angeboten, die drohende Haft der Tochter abzuwenden. durch die Zahlung einer Kaution von 60.000 Euro. Weil so viel Bargeld aber nicht im Haus war, schlug Burkhard Sträter eine Blitzüberweisung vor. Darauf aber wollten sich die Anrufer nicht einlassen.
Nein, nein, also wenn Sie das Geld nicht haben, dann können Sie auch Goldbarren oder andere Schmuck. Das war also der Moment, wo bei mir der Groschen fiel, halt jetzt eine Kaution ans Gericht über Goldbarren, jetzt ist aber Schluss hier. Da hatte ich mich dann wieder auch gefangen und dann haben wir den Spuk beendet, indem ich dann meine Tochter angerufen habe und sie tatsächlich eine Strippe hatte.
Dieser Fall ist gut ausgegangen, aber spurenlos geblieben ist er nicht, sagt der Jurist.
Wie tief der Schock sitzt, sieht man ja da, und ich habe das ja vorhin mal versucht locker zu erzählen, da ist mir ja wieder die Spucke weggeblieben. Und ich bin Anwalt und gewohnt zu plädieren, aber es zeigt, wie einem das unter die Haut geht.
Anzeige haben die Sträters nicht erstattet, auch weil sie sich davon nichts erhoffen. Aber sie erzählen in ihrem Bekannten- und Freundeskreis, was ihnen passiert ist und dass sie den Betrügern fast auf den Leim gegangen wären. Sie wollen aufmerksam machen und warnen, damit auch andere nicht auf den Trick hereinfallen. Viele Opfer hingegen versuchten, solche Vorfälle zu verheimlichen, erzählt Ingo Sorgatz vom Weißen Ring. Bei dem Opferhilfeverein beobachtet man seit einigen Monaten eine Zunahme der sogenannten Schockanrufe. Die Opfer fühlten sich oft in einer doppelt schwierigen Lage, erläutert Sorgatz.
Sie haben ja, wenn Sie geschädigt sind durch so ein Delikt und haben vielleicht Ihr ganzes Erspartes vor die Haustür gelegt, ja, die Münzsammlung oder was auch immer ist weg. Und zum anderen ist es Ihnen vielleicht auch viel zu peinlich, sich zu öffnen und es überhaupt der nahen Verwandtschaft zu erzählen.
Manche der Betrogenen hätten Angst, dass die Täter wiederkommen könnten, berichtet Ingo Sorgatz. Gerade wenn sich die Opfer an die Polizei gewandt und Anzeige erstattet hatten, aber die Täter nicht gefasst wurden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Weißen Rings stellt sich dann die Frage:
Wie nehmen wir den Leuten die Angst? Diese Ängste mögen im konkreten Fall unbegründet sein, weil man es sicherlich kein zweites Mal versuchen wird. Aber das ist ja subjektiv empfunden und der Stachel sitzt sicherlich so tief, dass die Leute eben sehr verschüchtert sind.
Schockieren, einschüchtern, abkassieren. Das ist die Masche. Wie oft es solche Schockanrufe in Deutschland gibt und wie oft die Betrüger damit ans Ziel kommen, das ist allerdings schwer zu sagen. Zum einen wird das Phänomen in den Bundesländern ganz unterschiedlich registriert, mal als Sonderform des Enkeltricks, mal ganz allgemein als Betrugsdelikt. Der Stadtstaat Hamburg macht es anders. Hier wird auch die Art des Betrugs erfasst. Dieser Statistik zufolge wurden allein im ersten Halbjahr 2022 in der Hansestadt 665 Fälle von Schockanrufen gezählt. In 26 Fällen waren die Täter erfolgreich. Sie erbeuteten insgesamt mehr als 1 Million Euro. Es sei wichtig, auch fehlgeschlagene Betrugsversuche bei der Polizei zu melden, sagt Kriminaldirektor Lothar Spielmann. Denn die Anzeigen bildeten den Ausgangspunkt für polizeiliche Ermittlungen.
Die Verbindungsaufnahme erfolgt ja telefonisch und damit sind für uns bestimmte Standardmaßnahmen, die ich jetzt nicht weiter hier darstellen möchte, einfach erstmal angesagt und dann versuchen wir eben aus den Erkenntnissen heraus, die sich daraus ergeben, weitere Ermittlungsmöglichkeiten zu generieren.
Den bisherigen Ermittlungen des Berliner Landeskriminalamtes zufolge agieren die Drahtzieher überwiegend von Polen aus.
Das ist ein Familiengeschäft in Anführungsstrichen, nicht? Also innerhalb der Familie guckt man sich halt denjenigen raus, der verbal am geschicktesten agiert, der am besten in der Lage ist, mit den Opfern zu sprechen. Und in diesem Mischmasch aus mitfühlend, einfühlend, aber auch drohend und unter Druck setzend, eben dann tatsächlich situativ auf die angerufenen Personen so eingeht, dass die tatsächlich am Ende das machen, was sie machen wollen.
Die betrügerischen Anrufer werden bei der Polizei als Keiler bezeichnet. Daneben gibt es die sogenannten Logistiker, die die Übergabe von Geld oder Wertgegenständen koordinieren und letztlich die Abholer.
Und das können sie aus einer relativ großen Familienstruktur heraus relativ problemlos bewerkstelligen. Da brauchen sie keine große Logistik im Hintergrund, ein paar Prepaid-Handys und im Prinzip einen Zettel und einen Bleistift.
Die Täter suchen ihre potenziellen Opfer im Telefonbuch. Dort halten sie Ausschau nach Vornamen, die auf ein höheres Alter schließen lassen. Jüngere Leute stünden ohnehin meist gar nicht mehr im Telefonbuch, gibt der Kriminaldirektor zu bedenken. und rät älteren Bürgern deshalb sogar, ihren Eintrag löschen zu lassen. Sollten die Täter bei ihrer Recherche mal daneben liegen und der oder die Angerufene ist vielleicht doch jünger oder hat gar keine Kinder, dann wird eben aufgelegt und die nächste Nummer gewählt. Weitere Details über mutmaßliche Täter, ihre Vorgehensweise, Vernetzung und wie die Ermittlungen derzeit laufen, darüber muss der Polizeibeamte schweigen.
Ich kann aber aus wirklich ermittlungstaktischen Gründen jetzt dazu nichts sagen. Wir sind hier ganz eng mit den polnischen Kolleginnen und Kollegen in den Ermittlungen und sehr, sehr engagiert. Und da wollen wir erstmal auch wirklich in Ruhe weiter ermitteln.
Die Zusammenarbeit zwischen den Berliner und polnischen Ermittlern läuft bei der Aufklärung von Schockanrufen über ein sogenanntes JIT, ein Joint Investigation Team, also eine gemeinsame Ermittlungsgruppe.
Das sieht also so aus, dass quasi die beiden Staatsanwaltschaften als die Hauptakteure einen Vertrag schließen und es damit vereinfacht gesagt möglich ist, dass beide Seiten direkt und unmittelbar zusammenarbeiten und nicht immer der Weg der internationalen Rechtshilfe, der ja doch sehr zeitaufwendig und auch schwierig und langwierig ist. Und im Ergebnis können wir halt jetzt quasi auf direktem Wege auch mit unseren polnischen Kolleginnen und Kollegen kommunizieren, uns absprechen, wir treffen uns vor Ort, sprechen die weitere Vorgehensweise ab.
Ende Mai konnte das Team einen bedeutsamen Erfolg verkünden. Gemeinsam mit Europol sowie der Polizei und den Staatsanwaltschaften aus Hamburg, Köln und Osnabrück konnten die Ermittler insgesamt 20 Tatverdächtige festnehmen. Der geschätzte verhinderte Schaden beläuft sich auf 3,4 Millionen Euro. Allein in Berlin gingen den Ermittlern 6 mutmaßliche Abholer im Alter zwischen 19 und 53 Jahren ins Netz.
Während wir uns hier um die Abholerseite gekümmert haben, haben die polnischen Kolleginnen und Kollegen das Callcenter sozusagen gestürmt und die Anrufer da und die Logistiker festgenommen und da sind dann auch entsprechende Folgemaßnahmen durchgeführt worden.
Die Beamten beschlagnahmten Bargeld, aber auch Beweismaterial wie Mobiltelefone und Laptops. Deren Auswertung und auch weitere umfangreiche Ermittlungen dauern noch an. In Berlin wurden schon wenige Wochen nach den Festnahmen 2 Abholer angeklagt. Staatsanwältin Miriam Starke warf dem Mann und der Frau Banden- und gewerbsmäßigen Betrug vor, was mit bis zu 10 Jahren Gefängnis bestraft werden kann. Die Justiz war in diesem Fall schnell. Nur knapp einen Monat nach den Verhaftungen kam das Urteil, berichtet Miriam Starke.
Das war ein Kurierfahrer und eine Abholerin. Die Abholerin ist zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Und der Kurierfahrer ist zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 3 Monaten ohne Bewährung verurteilt worden.
Das Urteil fiel deutlich milder aus, als Miriam Starke gehofft hatte. Das Gericht war nicht überzeugt, dass die beiden gewerbsmäßig handelten, also die Absicht hatten, sich durch ihre Straftaten eine dauerhafte Einnahmequelle zu verschaffen. Deshalb wurden sie nur wegen bandenmäßigen Betrugs verurteilt.
Es ist natürlich häufig so, dass wir gerade Abholerinnen und Abholer, wenn wir sie festnehmen können, auf frischer Tat betreffen. Das bedeutet, wir haben dann diese eine Tat, die wir nachweisen können und häufig bleibt es dann auch bei dieser einen Tat. Dann stellt sich natürlich auch die Schwierigkeit, wenn jetzt ein Beteiligter wie der Kurierfahrer oder die Kurierfahrerin in der Regel im Auto sitzen bleibt, dann der Nachweis, was wussten die Täterinnen und Täter, inwieweit waren sie in diese Bandenstruktur eingebunden.
Ein schnelles Urteil, das wertet die Staatsanwältin als Erfolg. Eine Seltenheit im Vergleich zu den vielen Fällen, die sie nicht abschließen kann.
Was frustet ist, dass wir viele Unbekanntverfahren haben und eben nicht dazu kommen, jemanden namhaft zu machen.
Allein bei der Staatsanwaltschaft Berlin liegen noch mehr als 500 Verfahren, bei denen die Täter bisher noch nicht ermittelt werden konnten. Die Strafverfolgung ist das eine, mindestens ebenso wichtig ist aber wohl die Prävention, die Aufklärung, die Stärkung der potenziellen Opfer. Wer sich darüber im Klaren ist, dass es solche Betrugsmaschen gibt und wie man darauf reagieren kann, ist von vornherein besser geschützt. Michael Kühl ist beim Landeskriminalamt Berlin einer von 2 Ansprechpartnern für die Seniorensicherheit.
Kriminalprävention für Senioren, das heißt im Grunde Tricktaten, Trickbetrüger, die es auf das Geld, auf das Vermögen von Senioren abgesehen haben. Das ist unser Hauptthema. Da informieren wir Senioren, was gerade für Taten aktuell sind und vor allem, wie man sich davor schützen kann.
In der monatlich stattfindenden Bürgerberatung geht es beispielsweise um den klassischen Enkeltrick, aber auch um Variationen davon. Denn die Betrüger lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen, Seien es Anrufe von vermeintlichen Polizisten vom Bundeskriminalamt oder von Europol, die wegen behaupteter Einbrüche in der Nachbarschaft Schmuck und Wertsachen in Sicherheit bringen wollen. Oder von angeblichen Verwandten, die vorgeben, sich mit Corona angesteckt zu haben und nun für ein Medikament mehrere tausend Euro borgen wollen. Seit gut einem halben Jahr berät Michael Kühl die Senioren auch zu den Schockanrufen.
Wir treten mit ganz vielen Kommunen in Verbindung. Kirchengemeinden werden von uns angeschrieben, die laden dann ihre Kirchenmitglieder ein zu Veranstaltungen, wo wir dann auch referieren. Wohnungsbaugesellschaften laden uns ganz häufig ein.
Die Präventionsstelle informiert etwa auch Taxiunternehmen, damit die Fahrer mal nachfragen, wenn sich ein älterer Gast nervös zur nächsten Bank bringen lässt. Auch Bankangestellte bittet Kühl um Vorsicht.
Banken sind ganz wichtig, weil eine Bankangestellte, wenn eine ältere Dame, ein älterer Herr Geld abhebt, außergewöhnlich hohe Summen, sollte natürlich der Bankangestellte aufmerksam werden. Die wissen auch um dieses Thema und die werden auch immer wieder regelmäßig von uns, von der Prävention oder auch vom Fachkommissariat, die das bearbeitet, informiert.
Wenn ältere Bankkunden ungewöhnlich viel Geld abheben wollen und dabei aufgeregt wirken, vielleicht noch parallel am Handy sprechen, sollten die Bankmitarbeiter sie in ein Gespräch verwickeln, um Details zu den Gründen der Auszahlung zu erfahren. Die Berliner Polizei hat dazu eine Art Leitfaden entwickelt. Auch Pflegedienste werden beschult, wie es Hauptkommissar Michael Kühl nennt. Die Reaktionen auf die Beratungsangebote seien recht unterschiedlich.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie bringt man das rüber. Und wenn man denjenigen zu fassen kriegt, ne, emotional, dann sind die wirklich erschrocken, wie diese Täter vorgehen und wie die Senioren darunter leiden. Und oft können sich die Menschen auch nicht vorstellen, um welche Geldsummen es geht und dass dieser Täter keine Empathie empfindet und einem Senior alles nehmen, was er hat. Und da sind viele dann doch sehr erschrocken.
Viele Senioren, die er berät, seien fest davon überzeugt, ihnen könne so etwas nicht passieren. Sie fielen nicht auf solche Tricks herein.
Und das ärgert mich schon, ne? Also grundsätzlich, es kann eigentlich jeder drauf reinfallen. Man muss halt nur eine schlechte, schwache Minute gehabt haben. Der Täter erwischt einen gerade in diesem Augenblick. Man fällt drauf rein. Das Schöne ist halt bei diesen Auge-in-Auge-Vorträgen, dass ich das sehe, wenn da jemand zweifelt, ne? Und da kann ich natürlich dann ganz persönlich drauf eingehen. Und ich glaube, es gelingt mir fast immer, dass auch die, die sagen, mir wird sowas niemals passieren, erkennen, oh, ich werde vielleicht auch älter. Vielleicht irgendwann höre ich, sehe ich nicht mehr so gut oder kann ich mehr mit dem Stress so gut umgehen. Und dann könnte mir das doch passieren.
Was also tun, wenn sich ein zweifelhafter Anrufer meldet? Als erstes ruhig bleiben, sagt Michael Kühl.
Das wird schwer sein, weil halt Emotionen mit im Spiel sind. Aber wenn man vorher darüber nachgedacht hat, funktioniert das wahrscheinlich eher.
Und dann sei es wichtig, die Vorschläge der Anrufer zu hinterfragen. Die seien nämlich meistens völlig unrealistisch.
Die Polizei ruft einen nicht an, ne? Es gibt auch keine Kautionsgestellung, ne? Aber das muss ich mir vorher noch mal klar machen.
Deshalb sei die beste Reaktion auflegen. Dann gegebenenfalls die Person anrufen, die den Unfall gehabt haben soll. Und wenn sie nicht abhebt,
dann rufe ich die Polizei an, dann rufe ich die 110 an.
Das war der Hintergrund. Angst einjagen und abkassieren. Das kriminelle Geschäft mit Schockanrufen. Eine Sendung von Peggy Fiebig. Redaktion Monika Dittrich und Ann-Kathrin Jeske.